Ja, ich bin jetzt hier auf der CeBIT 2006 in Hannover und sitze mit Volker Lendegge vom Samba-Team. Und ja, erstmal zu dir. Wer bist du? Was machst du so?
1994 Samba-Team-Mitglied. Und im Grunde seit 1997 gibt es meine Firma Zernet. Die habe ich mit drei anderen gegründet. Und seit einigen Jahren ist Samba auch durchaus kommerziellen Erfolg. Das heißt, dass wir jetzt fünf Leute komplett unter Samba, nur Samba-Support machen, Samba-Weiterentwicklung. Und ich würde mich als einer der drei oder vier Kernentwickler von Samba 3 bezeichnen. Es gibt noch die Samba 4 Leute, da mache ich nicht so viel, aber neben Jeremy Allison und Gerald Carter würde ich mich wirklich als einen der Kernentwickler bezeichnen.
Wie viele Leute arbeiten denn an Samba mit?
Gute Frage. Aktiv vielleicht so ungefähr 10. Das Samba-Team, es gibt keinen wirklich formalen Verein in dem Sinne, keine Association oder sowas. Das Samba-Team sind irgendwo zwischen 25 und 30 Leuten und wir definieren uns darüber, dass man halt einfach Check-in-Rechte auf Samba, auf die Quellen hat. Und das sind, wie gesagt, in der Größenordnung 25 bis 30 Leute. Wirklich täglich dran arbeiten, in der Größenordnung 5 bis 10, würde ich sagen. Von denen halt 4, würde ich sagen, bei Samba 3 arbeiten und 3 bis 4 halt bei Samba 4.
Jetzt habt ihr vor kurzem für Samba 4 ein Technology Review gemacht, Preview. Was erwartet uns denn in Samba 4?
Samba 4 ist eine komplette neue Implementation. Samba 3 ist halt im Wesentlichen noch die erste Implementation. Wir haben irgendwann Versionssprünge von 1 auf 2 auf 3 gemacht. Aber im Wesentlichen ist das eine direkte Weiterentwicklung von dem ersten Code, der 1991 entstanden ist. Das heißt, da ist unheimlich viel historischer Ballast drin. Wir haben, keine Ahnung, hunderte von Optionen. Und Andrew Trittel hat sich halt 2003 gesagt, wir wollen es richtig machen. Und das heißt aber auch, dass wir es mal neu machen. Samba 4 ist also seit 2003 in der Entwicklung. Und Ziel ist, dort 100% des gesamten Windows-Protokolls zu unterstützen. Das ist eine Riesenaufgabe. Microsoft ist ja seit Jahrzehnten dran. Und Samba 4 ist im Wesentlichen aber bessere Infrastruktur, wirklich von Scratch neu geschrieben. Bessere Infrastruktur, sodass man dort halt das Protokoll sehr viel einfacher erforschen kann als in Samba 3. Und das passiert jetzt einfach. Und der Technology Preview ist halt gemacht worden, weil dort halt das erste Mal halbwegs funktioniert hat, dass eine XP-Workstation einem Samba-Server glaubt, dass ein Active Directory Domain Controller ist. Und das ist letztendlich auch das Hauptfeature, was worauf hingearbeitet wird, worauf die Samba 4-Leute, Andrew Tritschel, Andrew Bartlett, tatsächlich hinarbeiten, dass Active Directory unterstützt wird, als Domain-Controller. Als Client tun wir es halt auch schon in Samba 3, immer schon, oder nein, seit Samba 3. Aber eben, dass wir halt Microsoft auf Domain-Controller-Seite auch ersetzen können, das ist halt erstes Ziel von Samba 4.
Ist es nicht fast unmöglich, 100% SMB zu sprechen, weil das Protokoll ist ja nur schon ewig alt und so gut wie undokumentiert?
Das ist unmöglich. Ich meine, selbst Microsoft tut das nicht. Deswegen ist bei Windows Vista, also Windows Vista zu Windows Vista spricht da schon nicht mehr SMB, sondern das ist ja jetzt SMB 2. Wir finden, selbst wenn irgendein blöder Service Pack rauskommt, immer wieder Abweichungen von irgendwelchen Protokollen. Das heißt, selbst Microsoft hat es nicht im Griff. Und unser Ziel ist es immer, so gut wie möglich die neuesten Varianten von sozusagen von Windows zu unterstützen oder zu kopieren. Aber auch das gelingt uns halt mit unseren Mitteln halt mehr schlecht als recht manchmal. Wir sind, das behaupten wir immer, der beste SMB-Server außerhalb der Microsoft-Welt. Wir glauben auch, dass wir das durchaus beweisen können. Aber halt 100% Protokoll sprechen kann man nie, weil Microsoft das auch nicht tut. Der Punkt ist mit Active Directory. Das ist ein ganz anderes Tier. Das ist nicht SMB. Active Directory ist halt eine Kombination aus LDAP, Kerberos, DNS. Und SMB ist nur ein kleiner Teil davon. Und naja, das ist halt, AD ist halt noch ein anderes Monster.
Was wird denn in SMB 2 Neues kommen? Weißt du da irgendwas?
SMB 2 ist im Grunde das Samba 4 von Microsoft. Sie haben einfach über Jahrzehnte hinweg SMB immer erweitert und halt auch inkonsistent erweitert. Und eigentlich ist es wirklich mal an der Zeit, das aufzuräumen, weil viele Sachen aus alten DOS, aus OS 2, aus Xenix, aus OS 2 LAN-Manager-Seiten braucht man heutzutage einfach nicht mehr, weil Clients es nicht mehr sprechen. Und deswegen haben sie halt gesagt, okay, wir machen mal alles neu. Es ist, so viel wir darüber wissen, ein sehr viel klareres Protokoll. Die Konzepte sind sehr ähnlich. Das heißt, man wird möglicherweise irgendwann hergehen können und nativ innen drin einen SMB2-Server machen können und letztendlich das alte SMB-Protokoll als Proxy darauf aufsetzen können oder umgekehrt. Die Konzepte sind sehr ähnlich, aber das Eigentliche auf dem Netz ist halt komplett neu. Und ja, wie gesagt, es ist einfach wirklich historischen Ballast über Bord schmeißen und mal von neuem anfangen.
Im neuen Samba 4 wird ja auch ein eigener LDAP-Server drin sein, wegen dem ADS.
Ja, das ist richtig. Das ist insbesondere deswegen so, weil wir bei Samba 4 noch nicht so genau wissen, was wir tatsächlich an LDAP brauchen. Und ich meine, es gibt Open LDAP, es gibt die NDS, es gibt von allen möglichen Herstellern Directory-Server, aber Samba 4 ist... Oder warum haben wir ursprünglich gesagt, wir wollen einen eigenen LDAP-Server haben? Open LDAP ist für jemanden, der keine Übung hat, recht schwierig aufzusetzen. Das kann man auch von Samba 4 behaupten, bloß wenn man sowohl Samba als auch LDAP aufsetzen muss, dann ist es richtig schwierig. Und wir wollen halt dem Administrator so eine Art Appliance und Dongle mitgeben, dass er sagt, okay, wir starten Samba und es funktioniert. Das heißt, das LDAP muss voll integriert sein und deswegen haben wir angefangen, einen eigenen LDAP-Server zu machen. Auch mit der Begründung, dass eben OpenLDAP relativ schwierig auf Modulebene anzupassen ist. OpenLDAP ist halt ein eigenes Riesenprojekt und da halt Änderungen zu machen ist schwierig. Und OpenLDAP versteht sich auch wirklich als Referenzimplementation des LDAP-Standards, was Microsoft einfach nicht ist. Und Windows-Clients setzen halt von LDAP Dinge voraus, die ein OpenLDAP erstmal nicht implementiert. Und unser Ziel ist es sicherlich, dass wir gegenüber OpenLDAP, dass wir gegenüber Fedora Directory Server, gegenüber all den anderen Directory Servern sehr klar formulieren können, das und das und das und das müsst ihr implementieren, wenn ihr Active Directory Domain Controller werden wollt. Was nicht für alle klar ist, aber dass wir halt sehr klar formulieren, das braucht ihr und dann haben die Option, das zu tun. Das heißt, wirklich Enterprise Directories ersetzen werden wir möglicherweise nicht selber. Aber für so die, keine Ahnung, 50 User-Installationen werden wir definitiv selber LDAP-Server werden.
Das heißt jetzt aber nicht, wenn ich jetzt einen Open LDAP schon am Laufen habe, dass ich dann den nehmen muss, der bei Samba mit drin ist?
Das hängt davon ab. Stand heute wirst du den nehmen müssen, der bei Samba dabei ist. Weil Open LDAP einfach noch nicht so weit ist, wie es in 2 Jahren oder 3 Jahren oder 5 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Aber Open LDAP kann Stand heute einfach nicht die Dinge, die ein Windows voraussetzt. Das heißt, heute wird man definitiv einen Samba LDAP auf Port 389 löschen lassen müssen, wenn diese Maschine ein Active Directory Domain Controller sein soll. Da geht kein Weg dran vorbei.
Wie klappt das denn jetzt mit dem Active Directory Domain Controller? Kann ich das jetzt schon produktiv einsetzen oder?
Nein, absolut nicht.
Wann wird Samba 4 kommen?
Ach, ich liebe diese Fragen. Wenn es fertig ist. Nein, wir haben keine Release-Daten und meine persönliche Schätzung ist, dass ich meine, man muss einfach nur mal 3 Jahre zurückgucken oder 4 Jahre zurückgucken, als halt Samba im Produktionsstatus kein NT4-Domain-Controller war. Es gab dort Samba TNG, es gab irgendwelche NT-DOM-Samba-Branches und was ich mehrfach bei Kunden eingesetzt habe, ist eine Kombination, dass ich für die Produktion, für die File und Druck und was weiß ich Dienste ein Samba 2 produktiv eingesetzt habe und daneben auf der gleichen Maschine andere IP-Adresse, weil die Leute wirklich verzweifelt einen Domain-Controller gebraucht haben, diesen Entwicklungszweig. Und das sehe ich für Samba 4 durchaus sehr bald, dass man sagt, für die Leute, die wirklich Bleeding Edge brauchen, ich muss unbedingt Active Directory Domain-Controller sein, dass man eben beides in Kombination macht. Dass man sagt, für die File-Services, für die Druck-Services, für all diese Legacy-Dinge, die wir brauchen, nehmen wir ein Samba 3 und irgendwo in eine VMware-Maschine oder, keine Ahnung, in eine Change-Root-Umgebung packen wir einen Samba 4-Domain-Controller, der dann aber eben keine File-Shares produktiv macht. Und das wird so ein fließender Übergang werden. Also ich sehe nicht, dass wir irgendwann mit einem Schalter umlegen, sagen, Samba 3 gibt es jetzt nicht mehr, jetzt ist Samba 4 der Nachfolger, weil wir einfach hunderte von Optionen in Samba 3 haben und Samba 3 sich im Moment dramatisch weiterentwickelt. Also das ist nochmal ein anderer Punkt.
Es werden ja auch einige Sachen, die in Samba 4 eigentlich entwickelt sind, zurückportiert, wenn man sich Wines anguckt, mit Wines-Replikation.
Die ist gerade der Teil ist noch nicht, die Wines-Replikation ist gerade noch nicht zurückportiert. Was aber zurückportiert ist, sind einige Infrastrukturdinge. Libraries, die in Samba 4 geschrieben werden. Beispiel ist eben Talloc. Wir sind dabei, das ist halt ein hierarchischer Speicheralozierer. Sehr praktisch. Wir sind dabei, TDB-Erweiterungen, Trivial Database-Erweiterungen aus Samba 4 nach Samba 3 zurück zu portieren. Wir sind dabei, RPC-Infrastruktur, den sogenannten Perl IDL-Compiler, zurück zu portieren. Das sind alles so Dinge. Das heißt, es wird Samba 4 Technologie in Samba 3 eingebaut, und ob man das dann hinterher Samba 3.5 oder Samba 4 oder Samba 4.1 nennt, das ist Kosmetik.
Ja, wie kann man euch denn jetzt helfen? Also wie ist vielleicht die Website oder was ist zu tun, wenn man jetzt jemand sagt, ja, ich habe ein bisschen Zeit übrig oder ich möchte gerne Bug-Reports einsenden oder was auch immer.
Gute Bug-Reports, reproduzierbare Bug-Reports sind das Beste, was uns passieren kann. Natürlich am besten mit einem Patch dabei, aber wenn wir, egal ob Samba 3 oder Samba 4, wirklich Bugs haben und die so aufbereitet sind, und das ist das Schwierigste, aus sozusagen Anwendern vernünftige Logfiles, vernünftige Traces, vernünftige Sniffs rauszukriegen, das ist extrem schwierig, mit genauen Anweisungen, wie der Fehler zu reproduzieren ist. Wenn wir einen reproduzierbaren Bug haben, dann ist der sofort gefixt oder in der Regel sehr schnell gefixt. Kann man natürlich nicht versprechen, aber das ist extrem wertvoll. Und dann natürlich den gesamten Bereich Dokumentation. Wenn jemand nicht coden möchte, wir haben große Lücken in der Dokumentation. Das Net-Kommando ist ziemlich schlecht dokumentiert. VFS-Module sind teilweise nicht dokumentiert. Und ansonsten natürlich gerne Patches. Also wir haben so viele Baustellen bei Samba, dass wir um Patches, um sozusagen offene Aufgaben nie verlegen sind.
Wo kann man Samba runterladen?
Es gibt www.samba.org, natürlich, von da aus geht's los. Wenn man mit den Entwicklern in Kontakt treten will, dann gibt es zwei Foren. Einmal die Mailingliste sambatechnical@samba.org, oder es gibt drei Foren. Es ist einmal die Mailingliste sambatechnical.samba.org, die wird tatsächlich gelesen. Als zweites ist es unser Bugzilla-System, nur unter HTTPS erreichbar, https://bugzilla.samba.org. Wenn man eben Bugs hat, die dort einstellen, das wird auch, also man glaubt es nicht, es wird tatsächlich gelesen. Und wenn man wirklich insbesondere auch zu Samba 4 irgendwelche Designgeschichten will, irgendwelche wirklich tieftechnischen Fragen hat, gibt es auf irkfreenode.net den Kanal Samba Technical, wobei man da damit rechnen muss, wenn man Anwenderfragen stellt, dass man halt ignoriert wird. Aber wenn man halt wirklich irgendwie Dinge hat, die tatsächlich die Entwickler betreffen, dort hängen wir rum.
Jetzt gibt es auch in Göttingen eine Samba Experience Konferenz. Wann ist die und was passiert da?
Samba Experience gibt es jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, Ende April, letzte Aprilwoche. Montag bis Mittwoch in der letzten Aprilwoche. Daten weiß ich jetzt nicht genau. Die haben wir vor 5 Jahren ins Leben gerufen, um einfach die Samba-Entwickler zusammenzubringen und auch die Anwender und eben auch interessierte Dritte sozusagen zusammenzubringen. Vor 5 Jahren gab es 5 Jahre sehr nett. Das heißt, wir haben das mit unserem 5. Geburtstag verbunden. Das war auch noch sehr nett. Aber das hat sich wirklich als Konvent sozusagen der Samba-Entwickler entwickelt. Wir haben zwei Dinge, wo wir uns treffen als Samba-Team. Das ist einmal eben die Samba XP im April oder März, April sowas. Und dann gibt es als zweite Konferenz die CIFS-Konferenz der Storage Networking Industry Association SNIA. Die findet in der Regel im August, dieses Jahr im September, in Kalifornien statt. Dort treffen wir uns auch. Und das heißt, wir haben zweimal im Jahr einfach ein Treffen von Angesicht zu Angesicht. Manche Dinge löst man einfach nicht über IRC oder über irgendwelche Mailinglisten. Und so hat sich das wirklich als Treffen entwickelt, mit dem wir ja tatsächlich Designentscheidungen treffen und alle möglichen Dinge tun. Viele Vorträge dieses Jahr sind es auch viele Anwendervorträge. Und das ist halt für uns halt auch ein wichtiger Feedback-Forum. Was ist gerade sozusagen, was braucht die Community? Und wir verstehen auch durchaus kommerzielle Anwender eben als unsere Community.
Ja gut, das waren so meine Fragen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest vielleicht?
Ja, ich meine, wenn ich schon ein Forum habe, dann möchte ich gegen sozusagen einfach mal ein Statement gegen Softwarepatente abgeben. Das, was in der EU gerade passiert, dass wirklich auch die vielen Softwarepatente möglicherweise tatsächlich auch höchstrichterlich oder auch parlamentarisch legalisiert werden, ist letztendlich eine wirklich große Gefahr für die mittelständische Softwareindustrie für die Softwareindustrie an sich. Auch letztendlich durch Softwarepatente können Open-Source-Anwender, Open-Source-Firmen, Open-Source-Entwickler tatsächlich Riesenprobleme kriegen. Und da wäre ich sozusagen sehr engagiert, das zu verhindern. Dass halt Logikpatente, Softwarepatente, wie man es auch immer bezeichnen möchte, einfach nicht möglich werden. Weil Softwareentwicklung einfach anders passiert als technische Entwicklung. Das ist vielmehr eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, dass man auf Ideen anderer aufbaut. Das Delta für eine neue Erfindung ist einfach viel, viel kleiner als bei vielen anderen technischen Bereichen.
Na gut, dann hoffen wir mal einfach, dass es nicht so weit kommt und dass sie in der EU genauso denken. Okay, ja, ich danke dir für dieses Interview.
Ja, ich danke sozusagen für das Gespräch.